Wir protestieren auf allen Vieren. Wir protestieren.
Ich protestiere Doggy-Style, Patrick.
Oh. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Herzlich willkommen bei Stadtland Schwul, Ihrem
eurem neuen Lieblingspodcast aus Berlin.
Ach, du nimmst es an, Ihrem neuen Lieblingspodcast aus Berlin.
Nee, Patrick, jetzt redest du ja schon wieder mit deiner Märchenstimme.
Ja, ich könnte mir vorstellen.
Nee, Patrick, merkst du? Ich hab ja schon mal erwähnt, dass wenn du witzig sein möchtest, das nicht landet.
Aber ich habe mir echt überlegt, weißt du, kennst du die Präsentatoren bei den Shows, die dann immer sagen, herzlich willkommen.
Moderatoren?
Ja, die präsentieren was.
Der war lustig, wa?
Nee.
Der war ungewollt lustig. Du hast gelacht.
Patrick, ich muss lachen, weil du so saudämlich bist.
Aber weißt du, warum ich das gesagt habe? Wir protestieren auf allen Vieren?
Nee.
Heute ist 1. Mai.
Stimmt.
Heute ist 1. Mai.
Patrick, Tag der Arbeit. Und was machen wir gerade hier?
Wir protestieren.
Nee, wir arbeiten.
Ja, stimmt.
Wow. Weil wir protestieren.
Ich muss ja mal sagen, wir wechseln uns ja ab bei den Podcast-Episoden, die zu schneiden.
Ja.
Ne? Und als ich das letzte Mal geschnitten habe, ist mir dann aufgefallen, ich habe angefangen, ich habe es dann nachher gelassen, aber ich wollte mal zählen, und ich schneide es ja immer raus dann, wie oft ich mache. Fällt dir das auch auf
ja,
bei mir?
Ja, das ist viel Arbeit.
Boah, das ist so krass. Ich denke dann immer in jedem zweiten Satz, oder so lang immer.
Ja.
Und dann denke ich mir, wie höre ich mich denn im richtigen Leben an? Sag ich doch immer,
Mir fällt es dann nicht auf, aber mir fällt es halt auf, wenn ich höre.
Oh Gott, ich denke dann jedes Mal, und du machst das ja gar nicht.
Ja.
Wie ist das denn?
Ich habe mir das abtrainiert. Ich übe wirklich, als ich angefangen habe mit dem Podcast und habe die ersten Folgen gehört, habe ich mir vorgenommen, nicht zu sagen. Was aber passiert ist, durch die ganze Podcast-Geschichte, durch das Aufnehmen, ich habe diese Füllwörter. Anstatt sage ich.
Ach so, ja. Ich muss wirklich sagen.
Genau.
Und das Ding ist.
Ja.
Dann ersetze ich es durch diese Füllwörter. Aber das Problem ist, wir haben ja keine Moderatorenausbildung. Und da merkt man, Radio, die Radiosprecher, wenn du hörst, die haben nie Füllwörter drin.
Das stimmt, ja.
Die haben nie M's drin.
Das stimmt.
Und das Gespräch hört sich ganz toll an, als wäre das super leichtfüßig.
Naja, ist ja auch den ihr Beruf, ne?
Ja, aber wir sind viel, viel besser geworden.
Bäuerchen machen. Sorry. Vom vielen Sprechen kommt das. Das macht ja Wendy Williams auch immer Bäuerchen machen, weil sie so viel spricht.
Was Platz braucht, muss raus.
Richtig.
Der war auch lustig. Das macht wieder gar keinen Sinn.
Nee, Patrick.
Was Platz muss, muss raus.
Ja.
Nee, es ist ja 1. Mai und dieses Mal ist es wirklich ein trauriger 1. Mai für mich. Eigentlich liebe ich ja Mai. Mai ist ja mein Monat, weil ich habe Geburtstag.
Wie alt wirst du dieses Jahr, Patrick?
22 Jahre jung.
Teile von dir vielleicht, Patrick.
Welche Teile?
Deine denn? Haare.
Meine Haare?
Mhm.
Die sind erst 2 Jahre
alt. Die langen Löckchen.
Die sind 2 Jahre alt.
Übrigens hat meine Kollegin Roxana gesagt, krass, wie lange Haare Patrick bekommen hat. Hier habe ich gesagt,
Ja, ich mag das sehr gerne und ich guck mal, wie lange ich es noch schaffe.
Es macht dich total alt.
Wirklich?
Ja.
Ja. Es stimmt, das macht wirklich älter, aber mein Ziel ist, ich will einmal in meinem Leben meine Lebens-To-Do-Liste, da habe ich ja schon vieles abgehackt, da müssen wir jetzt nicht eingehen, was das alles ist, das wird peinlich, aber eins ist, ich will einmal lange Haare haben, schulterlang, dass ich dann einfach mal...
Ich wollte schon mal fragen, wie lang sollen die eigentlich werden?
Die sollen werden, jetzt sind sie ja, wenn sie glatt sind...
Na,
sind
kinnlang.
Sie, sind sie
oder?
Kinnlang, ja.
Okay.
Und jetzt, da diese lockig sind, fehlen noch so ein Stück,
ja.
Also noch ein Jahr, und ich hätte die gerne, ja, so, dass die vorderen Haare so Kinnlänge sind.
Okay.
Mein Ziel ist halt
jetzt
so Game of Thrones.
Jetzt
kannst du dich, ach, du hast du ja nicht geguckt, gell?
So einen Scheiß gucke ich nicht, nee.
Ja, aber
da, aber ich weiß, wie du meinst, den Kit,
oder wie? Genau, Kit Harington.
Kit Harington.
Und der hatte eine Frisur, die er bei Game of Thrones hat, die sind noch so ein bisschen länger als meine und es sieht richtig, richtig geil aus. Problem ist, Kit Harington hat ein kleines, rundes Gesicht und hat eine kleine Mini.
Und du hast einen Eierkopf.
Und ich habe eher ein markantes Gesicht.
Eine fliehende Stirn.
Ja, und habe eher eine Gestirn.
Na, fliehende Stirn.
Fliehende Stirn. Mein Papa hat gesagt, ein schönes Gesicht braucht Platz, deshalb habe ich ein sehr schönes Gesicht. Deshalb.
Das hat eine sehr hohe Stirn.
Ja, eine sehr hohe Stirn. Vielleicht auch eine hohle Stirn. Aber zurück zum 1. Mai. Mai liebe ich, weil die ganzen Blätter sind wieder grün. Ich finde, das Grün von den Bäumen hat so ein schönes, ja, so ein leichtes Grün, so ein hellgrün. Und es wird wieder länger, ja, hell.
Aber es ist doch schon länger wieder länger hell.
Ich weiß, aber ich glaube, im Mai, da fällt es mir auf, alles blüht und ich mag das Blühen, der Flieder, es riecht wieder, na klar.
Das reimt sich, Patrick.
Der Flieder riecht wieder.
Du Muse.
Ich bin eine Muse.
Ja.
Musikalisch
Die Lieder und der Flieder, Patrick. Ja,
Es tönen die Flieder. Und deshalb mag ich den
Mai.
Und deshalb mein. Deshalb mag ich den Mai.
Durchgeknallt.
Ja, ich bin durchgeknallt. Ja. Durchgeknallt und durchgebumst. Leider nicht.
Das wärst du ja gern, Patrick. Ja. Bist du ja leider noch mal nicht.
Ja, mal gucken. Mensch, wenn Corona
das kommt auch noch. Das kommt auch noch.
Ja. Und was der Mai halt einleitet, ist wirklich immer der Tag der Arbeit. Und dieses Jahr fällt er ja.
Warum lachst du?
Das ist doch wieder ein Satzbau, Patrick.
Ja. Was der Mai einleitet, der Tag der Arbeit.
Was der Mai einleitet, der Tag der Arbeit.
Ich habe mir ja vorgenommen, wirklich länger zu denken und dann zu sprechen. Aber es fällt mir echt unglaublich schwer.
Das merke ich, Patrick.
Ja, ich muss mich mal mehr konzentrieren.
Hey, aber das macht das Ganze authentisch. Wenn man mit mir
so kann
zusammen
auch
ist,
sagen,
kann man unglaublich viel Spaß haben.
Das ist mein Wort. Das stimmt, Patrick.
Und es fängt halt an mit dem 1. Mai, man hat frei. Und in Berlin ist es wirklich so, dass ganz viele Maifeste sind. Es gibt viele Konzerte, die draußen stattfinden. Es gibt auch noch Demos, aber immer weniger.
Das fand ich auch, das war ja früher noch viel krasser.
Ja, und das leitet für mich immer den Mai ein und man hängt mit Freunden draußen ab. Das erste Mal ist man wieder zusammen und nicht halt drinne, sondern man ist draußen und hat vielleicht ein Bierchen in der Hand. Man läuft von der Straße zur anderen Straße, man bleibt mal dastehen, man tanzt
ich
ein bisschen.
Ich hasse das wie die Pest. Was ich am 1. Mai mal mache?
Ja.
Arbeiten.
Ja.
Da kriege ich nämlich immer gut Kohle am 1. Mai. Weil ich finde, der 1. Mai in Berlin ist der absolute Albtraum.
Echt?
Wo die alle in dem Assi-Görlitzer Park sitzen und sich besaufen und die ganzen Drogendealer und das ganze Pack, da sich irgendwie die Kante gibt und randaliert und dumm ist.
Das bezieht sich ja jetzt nicht mehr auf den Görlitzer Park. Startet der wirklich am U-Bahnhof Schlesisches Tor und zieht sich ja Bitcoin.
Ist nur Gesocks.
Bis
hoch nur Gesocks.
Kortbusser Tor.
Komplett Gesocks.
Dann bin ich gerne gesockt. Und mit Freunden, dann steht man mal da in der Bar, man trinkt was, man geht aufs Maifest.
Wahrscheinlich, weil ich kein Alkohol trinke, nicht besoffen bin und das alles nüchtern aushalten muss, wahrscheinlich kann ich das nicht.
Ja, ich glaube, es geht mir nicht um den Alkohol, es geht einfach darum, mit Freunden wieder draußen zu tanzen und oftmals sind da echt coole DJs, die auflegen. Dieses Jahr findet es nicht statt, wegen Corona. Ja.
Gott sei Dank.
Total.
Und was mache ich am 1. Mai dieses Jahr?
Du arbeitest nicht.
Nee, ich habe frei, genau.
Ja. Und dieses Jahr wäre super toll gewesen, weil man hätte sozusagen am Freitag den ganzen Tag draußen verbringen können, sonst muss man irgendwann stoppt es dann wieder, man muss am nächsten Tag wieder arbeiten, man muss aufhören, man hätte das so eine richtig schöne Nacht draus machen können, mal wieder richtig 24 Stunden mit Freunden zusammen abhängen.
Völlig eskalieren.
Ja, völlig, oder einfach mal richtig besaufen, wenn man weiß, am nächsten Tag der Hangover, hey, der zählt nicht. Und dieses Jahr ist es nicht so.
Ja,
nee. Ich muss noch eine kleine Anekdote kurz anfangen. Allererste Mal am 1. Mai, da war ich, ich glaube ein Jahr in Berlin und das allererste Mal kam meine Mama und meine Papa zu Besuch. Und dann bin
deine Mama und deine Papa?
Meine Mama und meine Papa, schon wieder sowas. Die kamen zum Besuch und dann bin ich mit denen U1 gefahren und damals waren wirklich noch krasse Demonstrationen und da haben Autos gebrannt.
Ui.
Als man auf die Oranienstraße.
Oh, Patrick, das Wort kannst du bitte.
Ich glaube, Oranienstraße.
Ich fahre das zwar jeden Tag vorbei, aber was weiß ich.
Ja, die O-Straße, sagen wir mal.
Die O-Straße.
Und da haben Autos gebrannt und meine Mama hat geweint und hat nur meinen Papa angeguckt und der hat auch gezittert und die haben zu mir gesagt, Jung, warum bist du hierher gezogen? Was ist denn schön?
Das ist ja auch wirklich krass
gewesen. Und es war wirklich schockierend. Mhm. Ich habe auch noch nie ein brennendes Auto gesehen und Polizei und wie die aufeinander eingeprügelt sind, die Alten, das waren 18 Jahre her.
Ja.
Das war wirklich Schock und die haben wirklich gesagt, Junge, was machst du hier?
Ja, das ist heute nicht mehr so.
Ja, deshalb bringen wir euch den 1. Mai auf
die Ohren.
Auf die Ohren, ja. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Thema. Das passt ja zu deinen Gesocks, das da rumrennt.
Das stimmt, weil es nämlich auch immer dann ins Krankenhaus gebracht wird, in die Psychiatrie.
In die Psychiatrie, viele psychiatrische
Ganz viele Fälle Menschen, gibt's. Ganz viele Drogenopfer werden von der Straße gekratzt am Kotti und werden uns ins Krankenhaus gebracht.
Ja, und du musst damit umgehen.
Noch schlimmer als der 1. Mai im Krankenhaus tatsächlich ist Karneval der Kulturen.
Ach, ja.
Wie meine Kollegen im Krankenhaus immer sagen, Karneval der Kreaturen.
Ah.
Genau. Das ist noch schlimmer als der 1. Mai.
Ja, da bin ich ja leider nie unterwegs.
Das ist das Letzte, wo ich hingehen würde. Ja. Da habe ich mich immer frei, weil ich ganz weit weg sein muss. Da habe ich ein Jahr lang mal im Krankenhaus bei uns gearbeitet und da haben die wirklich, das werde ich nie vergessen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele krass kranke Leute an dem Tag gesehen. Die karren ja alles, weil das Krankenhaus, wo ich arbeite, liegt ja direkt da in der Nähe.
Ja.
Die karren wirklich alles in die Rettungsstelle, was sie da vom Boden abkratzen. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Und da habe ich gedacht, das will ich nie mehr machen.
Also wenn man es mal sehen möchte, ich finde es ganz schön, Karneval der Kulturen. Es ist ein schöner... Ja, es ist ein schöner Umzug, aber jetzt ist es auch immer wieder das Gleiche und jetzt ist es halt sehr touristisch und es ist sowas wie Love Parade, wenn man dann irgendwann wohnt, dann geht man nicht mehr.
Ich muss da so krass mit den Augen rollen, ja, nee, furchtbar.
Ja.
Ja, egal. Ich sag ja immer, ich gucke mir das nicht an, denn ich habe das ganze Jahr auf der Arbeit Karneval der Kulturen genug.
Ja. Ja, sehr gut. Aber bevor wir in unser Thema starten, haben wir ja unser wunderschönes A bis Z-Spiel.
Wunderschön. Was haben wir denn für ein Thema für das A bis Z-Spiel, Patrick? Hast du dir gewünscht?
Habe ich mir gewünscht. Ich habe mir Fantasiefiguren gewünscht.
Oi.
Ja.
Oh.
Ja. Dann, Flo, darfst du beginnen.
Ach, geil. Ah.
Stopp.
D.
D. Eine Figur mit D.
D wie Dora.
D wie Dora. Dora der Explorer, die nehme ich aber nicht, weil da kann ich nicht sagen. Jafar, Aladdin, fällt mir ein.
Jafar. Zu Jafar fällt mir ein, dass man sagt, dass Kim Kardashian, bevor sie die ganzen Schönheits-OPs hatte, aussah wie Jafar von Aladdin.
Echt?
Ja, weil die auch so, da gibt es ein Foto, da haben sie so zwei Fotos nebeneinander gestellt. Also wie die heute aussieht, wie die damals aussah, da sieht die wirklich aus wie Jafar von Aladdin.
Die sah ja auch komplett anders aus. Die kam ja das erste Mal auf mein Radar. Es gab diese unglaublich super tolle Show mit Paris Hilton und wie hieß die andere?
Nicole Richie.
Nicole Richie, wo die so durch das ländliche Amerika gefahren sind.
Ja.
Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, das ist Gold. Das war super toll. Und die.
Das war eine MTV-Serie, glaube ich.
Ja. Ne? Und da war Kim Kardashian war die
persönliche Assistentin von Paris Hilton. Hilton.
Und ja, die sieht aus wie Jafar.
Okay. Sagt man, da gibt es ein Foto, das ist wirklich so, man kann das ja mal posten, wenn die Folge rauskommt, die sieht wirklich aus wie Jafar. Und da gab es halt, und ich denke, das war halt ein Foto, ist so ein bisschen, die hat sie so Selbstbrenner benutzt, ist ein bisschen schief gegangen.
Ja.
Da sieht halt sehr orange aus auf dem Foto. Und das, aber ich muss dir das mal zeigen, ist wirklich lustig.
Ja.
Und da lacht die auch so komisch und das sieht es. Und ich, aber es sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Jafar von Aladdin.
Ja. Ich habe Aladdin wieder geguckt, den Zeichentrickfilm und dann die Reality-Verfilmung und mir ist aufgefallen, dass Jafar ziemlich schwul ist. Der
ist doch geschminkt.
Ja, zum einen in der Zeichentrickserie.
Fixserie.
Der Fixserie. Da haben wir es ja wieder.
Zeichenfixserie, Patrick, ja.
In der Zeichenfixserie. hat er ja immer sehr große Roben an, einen richtig krassen Turban, richtig viel Schmuck und so ein richtiger, wie hieß dieser andere, der Klavier gespielt hat und auch immer so prunkvoll gekleidet war.
Klavier gespielt?
Ja, das war so ein Klavierspieler aus Amerika. Also das, der hat für mich so ein ganz, Jafar hat für mich so ein schwuler Mann, der so ein bisschen das nicht auslebt und so ein bisschen verbittert ist, hat dann immer seine.
Fandst du gut?
So ein bisschen.
Ne, merke ich nämlich.
So also ein bisschen jetzt was im Alter.
Was erregt?
Nee, aber ich fand den schon so ein bisschen sexy, ja, wo ich so dachte, erregt. Jafar, so wie er dann so spricht und dann hat er ja seinen kleinen Vogel, mit dem er so eine Beziehung sozusagen
hat. Hast du ein Ständerchen
gekriegt? Nee, das habe ich nicht gekriegt. Was aber ich dachte, ich glaube, da hat Disney homosexuelle Charaktere so ein bisschen reingeschmuggelt und ich glaube, da hat sicherlich irgendjemand.
So heimisch,
ja, weißt du so, auch was er manchmal sagt und wie er sich repräsentiert, wo ich denke, total gay. Und wenn ihr den nochmal schauen solltet, den Film, achtet mal drauf. Das waren so subtile kleine Andeutungen, die man als Kind na klar nicht versteht, die in die Richtung.
Aber eine Realverfilmung gab es doch als Kind noch gar nicht.
Ich weiß, aber ich habe den auch erst den Zeichentrickfilm geguckt und da dachte ich schon, dass der schwul ist. Und jetzt in der Realverfilmung haben sie den, glaube ich, auch ungeoutet schwul gemacht. Also da haben sie das noch ein bisschen mehr ausgespielt.
Okay.
Dieses.
Ich habe den Film tatsächlich geguckt im Flieger nach New York damals.
Ja.
Den habe ich angemacht und habe nach 10 Minuten gedacht. Wenn ich das jetzt gucken müsste, wäre es wie Folter. Ich kann so Disney-Filme, diese heile Welt-Scheiße und dieses Gesinge und so, ich musste ausmachen, es ging nicht.
Hast du als unmöglich. Kind auch nie geguckt?
Nee.
Nee,
ich schlafe immer ein bei Disney-Filmen und diese Realverfilmung, sorry, also das finde ich einfach nicht gut. Ja. Ich fand auch ich habe auch angefangen, König der Löwen mit Beyoncé. Nee. Das ist ja auch so ein CGI-Scheiße.
Ja, ich habe ja als Kind Disney-Filme geliebt. Mein erster Disney-Film, den ich geguckt habe, war Oliver und Co., wenn wir bei Fantasiefiguren sind, ist eine Katze. Und dann jedes Jahr kam ja immer ein Disney-Film raus.
Das stimmt, ja.
Und der letzte, den ich im Kino geguckt hatte, war, glaube ich, die Schatzinsel. Und dann war es nicht mehr cool. Es war die Schatzinsel.
Ah ja, okay.
Der ist jetzt nicht so bekannt.
Ah ja, okay.
Aber dann bin ich dran.
Okay. Ah.
Okay. Da war falsch. Ich bin dran.
Du bist dran, Patrick, ja.
Ah.
Stopp.
Boah, krass. Weißt du, was das allererste Mal passiert ist? Hm. Ich habe wirklich A bis Z durchgemacht und bin wieder angelangt, wieder bei A. Und deshalb sind wir jetzt bei B. Lustig.
Wir kommen von A zu B, Patrick.
Ja, und ich habe einmal komplett alles durchgemacht. So lange hast du gewartet. Mensch.
B. Mit B. Dickes B oben an der Spree. Barbie.
Barbie? Mhm. Oh, was fällt mir zu Barbie ein? Barbie. Bei Barbie fällt mir halt ein, erstmal unsere Drag Queen Barbie Breakout. Die
okay, das ist ja eher weniger eine Fantasiefigur.
Ich weiß, aber obwohl, es ist ja auch eine Fantasiefigur, die sie darstellt.
Ja, stimmt.
Aber die normale Barbie, ja, es gibt ja Leute, die mit Barbie gespielt haben. Ich gehöre jetzt nicht zu der Barbie-Lager als Kind. Ich war Mein kleines Pony, habe ich gespielt und hatte die künstlichen Plastikponys. Und mit Barbie konnte ich nichts anfangen. Ich weiß, Barbies Freund Ken, ich glaube, meine Schwester hatte eine Barbie und einen Ken oder irgendjemand. Und ich habe dann immer geguckt, will der Ken, habe ich dann immer geguckt, ob der einen Schniepel hatte.
Ob der einen Pimmel hat.
Und
hat
auch
aber
die Barbie
hatte Unterhose
auch keinen,
an.
Hatte auch keinen Schniepel. Und es gab Kens, wo der auch keine Unterhose an hatte, der wurde es dann so also wie bei der Barbie war. Aber wie gesagt, mit Barbie habe ich null Bezug. Also ist mir auch nie ja irgendwie begegnet.
Weißt du noch, wie Barbies Schwester heißt?
Barbie und Biggie?
Nee.
Bonnie?
Biggie Lechtermann. Bonnie, nee. Bonnie? Skipper.
Skipper?
Ja.
Bei Skipper fällt mir total ein.
Nix.
Doch.
Heißer Luft, Patrick.
Nein, mir fällt mir Delfin ein und der hieß Flipper. Und da gab es auch einen Skipper, glaube ich, oder?
Ja, ein Skipper ist immer was, jemand, der auf dem Boot arbeitet.
Ah, okay, vielleicht komme ich von Skipper zu Flipper.
Nee, die hieß Skipper tatsächlich, die Schwester von Barbie.
Hatte die dann dunkle Haare?
Nee, die auch blond. Ja, okay. Muss ja, wenn die Schwester blond ist, die andere auch blond.
Naja,
keine braune Haare haben.
Mein Bruder hat auch grüne Augen und ihr blonde Haare und ich habe dunkle Augen und dunkle Haare.
Du bist ja auch ins Kokosnetz gefallen, ne?
Genau, ich bin auch vom Briefträger.
Ja.
Nee, bei Barbie, das wird mir
zu. Also ich habe sehr gerne mit Barbies gespielt, tatsächlich.
Ja?
Ich war so ein Kind, habe mit allem gespielt. Also okay. Ich hatte auch Autos, ich hatte auch, ne, so, das habe ich aber auch sehr gerne Barbies. Meine Mutti hat immer gesagt, ich werde mal Friseur später.
Okay.
Weil mich immer die Haare fasziniert haben von Barbies. Ne, immer schon.
Und hattest du auch Barbies gehabt und gekauft und es war total in Ordnung für deine Eltern?
Ja, total.
Ja?
Ich hatte ganz viele Barbies und einmal hatte ich die ganzen Barbies, die ich hatte, hatte ich auf dem Sofa so aufgereiht hingestellt.
Ja.
Und dann ich habe natürlich immer so, wenn ich Besuch bekomme, die immer weggemacht. Durfte natürlich keiner sehen.
Ja.
Also offiziell war das ja nie.
Ja.
Und dann kam aber irgendein Freund von mir spontan vorbei und hat dann die Barbies gesehen.
Und dann?
Die haben mich dafür gehänselt, bis ich im Teenageralter war. Gehänselt. Für diese Barbie-Puppen, weil ich mit Barbies gespielt habe und so. Ich hatte auch nachher sogar, ich habe sogar so lange mit Barbies gespielt, dass ich nachher noch von Beverly Hills 90210, ne, die Serie, da gab es auch Barbies. Also da gab es, also die hießen mal nicht Barbie, also das waren wirklich die Charaktere von Beverly Hills, aber als Barbie-Puppen. Oder war auch Dylan und die waren auch alle dabei.
Ach, cool, aber das ist cool.
Das war cool, fand ich auch. Ich hatte wirklich alle gekauft. Ja. Und
hast du die noch?
Aber, nee, glaube
ich. Schade, das wäre Sammlerwert sicherlich.
Und hatten aber Brandon und Dylan hatten ganz lange eine heimliche homosexuelle Affäre.
Oh, wow.
Ja, also ich habe gerne Barbies gespielt.
Was für Frisuren haben die bekommen?
Glücklich, ich habe denen oft die Haare abgeschnitten.
Okay, dann die Kurzhaarfrisur. Ja,
dann hast du weggeworfen.
Bis
meine Mutter mir endlich eine gekauft hat, wo die Haare mal nach, also wo man so duddeln konnte am Kopf und dann sind die Haare nachgewachsen.
Ja, aber bei dem
konnte man schneiden.
Bei dem Pferdchen konnte man die Haare ja auch bürsten. Das finde ich auch schön. Und ich habe dann auch mal geflochten.
Ja.
Und mein Lieblingspferdchen war, da musste man den Kopf drehen. So.
Ja.
Und dann ist der Schwanz ist kleiner geworden und dann konnte man wieder lang ziehen.
Dann hast du am Hals gekraut, ist er länger, größer geworden, der Schwanz.
Genau, du hast hinten am Schwanz gezogen, ist er länger geworden, aber wenn du ihn aufwickeln wolltest, musst du den Kopf drehen und dann ist der Schwanz immer kleiner
das
geworden.
Das machst du wahrscheinlich heute noch, so ist auch
bei den Typen. Und ich bin so enttäuscht, wenn das nicht passiert.
Funktioniert.
Ja, über seinem Kopf, so in welche Richtung muss ich drehen.
Ich habe auch zum Beispiel meine Oma hat mir so Zöpfeflechten beigebracht.
Ja.
An Barbie-Puppen. Zöpfeflechten.
Ah, das finde ich toll, dass das.
Ja. Und meine Eltern haben mir immer alles gekauft, was ich wollte.
Ja, auch bei den Ponys haben meine Eltern haben da nie was gesagt.
Ja, nee, meine auch nicht.
Ich glaube, die einzigste Barbie, die ich jetzt noch haben wollen würde, wo ich wirklich mal überlegt habe, die Barbie zu kaufen, war die Buffy the Vampire Slayer Barbie.
Ach, die gab's auch.
Ja.
Toll.
Ich weiß nicht, ob es von Barbie war oder ob es einfach nur so eine Figur war. Und da kann ich mich erinnern, ich war ja riesen Buffy-Fan, wo ich WWBD, What Would Buffy Do? Das war ja immer das Zeichen für die Fans, die haben das immer überall es gab ja immer die Mäppchen.
Ja.
Und bei den Mäppchen.
Ach, die Mäppchen.
Und da wenn die Buffy-Fans waren, haben es nicht Buffy, sondern es immer What Would Buffy Do, hat man immer draufgeschrieben. Aber egal, die hätte ich gerne haben wollen. Oh, okay, Spiel zu Ende.
Und heute muss man ja sagen, heute sind ja Barbie-Puppen, die machen ja heute auch schwarze Barbies und mollige.
Ja.
Sagt man noch mollig, darf man das sagen?
Plus-Size-Barbie?
Curvy.
Normale Barbies.
Machen,
Ja,
also curvy. Ja, aber es gibt auch richtig curvy. Also richtig mit, okay, mit Hüften und so. Ja. Gibt's auch.
Wir müssen mal langsam mit unserem Thema anfangen. Wir quatschen jetzt schon 23 Minuten über Barbie und.
Oh, über Barbie, das stimmt doch gar nicht.
Ja, aber oder über Jafar und alles. Wir müssen mal in unser Thema. Und das heutige Thema, wie du vorhin schon benannt hast, hast du dir ja gewünscht.
Ja, ja. Habe ich mir gewünscht, weil ich arbeite ja in der Psychiatrie.
Ja.
Und das war mir einfach ein Bedürfnis, das mal anzusprechen.
Ja, finde ich
wichtig.
Ich will halt
vorher schon mal sagen, dass. Das ist ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen,
ja, auf
eigentlich.
Jeden Fall.
Das gibt's auch, glaube ich.
Ja,
gibt ja, es gibt ja einen. Das soll jetzt wirklich nur eine kleine Reise sein durch die Psychiatrie.
Okay.
Einfach um euch mal das so ein bisschen näher zu bringen, was wir da eigentlich so machen und was es da gibt.
Ja.
Und das ist so eine kleine Reise durch die Psychiatrie sein.
Ja. Ja. Und mal gucken, wo wir landen. Ich bin
ja
gespannt.
Finde ich auch.
Ja.
Wollen wir mal anfangen, Patrick? Sag mir doch mal, wie du die Psychiatrie so wahrnimmst oder wie du die auch so in Serien oder in Filmen oder so in der Gesellschaft oder so in Nachrichten vielleicht, wie du oder wann begegnet der Psychiatrie und wie begegnet ihr der?
Na, wenn ich überlege, ich kenne halt so Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest oder
ja,
es gab mal so eine Angelina Jolie Serie, wo sie auch in der Psychiatrie war und meistens wird so dargestellt, die sind eingesperrt. Und auch in Horrorfilmen und es ist ganz schlimm, werden ganz schlecht behandelt oder meistens werden sie auch irgendwie fixiert und dürfen nicht raus und ja, man sitzt zusammen oder man sitzt zusammen in irgendwelchen Gruppen und die haben gar keinen Bock drauf. Ich glaube, es wird eher immer sehr negativ, um eine Dramaturgie zu schaffen, dargestellt. Also wenn ich jetzt an Psychiatrie denke, fällt mir halt zuerst ein Straitjacket, ich weiß gar nicht, wie, Zwangsjacke. Ja, irgendwelche schreienden, verrückten Piepen, Gummizelle fällt mir ein.
Ja.
Hammer auf den Kopf, was mir erst sozusagen sofort in den Kopf springt. Aber da ich ja auch in einem Beruf arbeite, wo wir mit psychisch Kranken zu tun haben, weiß ich ja selber, dass es nicht so stattfindet. Aber erzähl mal, ja.
Ja, so wird es tatsächlich oft dargestellt. Ja. Also oft wird die Psychiatrie so dargestellt mit Zwang und mit, also nicht so schön. Ne? Mhm. Dann gab es auch zum Beispiel, gab es vor kurzem, oder ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein Jahr her, gibt es doch diese Wallraff, also diese, bei RTL kommt es,
mhm,
wo die quasi, das ist so ein Team und die schleusen sich in so,
ach, stimmt,
Firmen ein oder in so, sowas in der Art, machen die, schleusen Leute, mhm, irgendwo ein und, mhm, machen quasi Undercover Reportagen und, ja, Journalismus.
Ja.
Und die haben jemanden in eine geschlossene Psychiatrie, also in eine geschlossene Psychiatrie und auch in so eine Einrichtung für Behinderte, glaube ich.
Ja.
Ich habe es nicht gesehen im,
ja,
Endeffekt, aber,
okay,
so viele berichtet.
Ja.
Und was dann da gezeigt wurde, das war schon echt richtig krass.
Krabbig.
Richtig krass. Die haben dann irgendwie auf dieser geschlossenen Psychiatrie haben die den Patienten Medikamente unter den Käse aufs Käsebrot gelegt und so. Das,
wow,
war richtig.
Sagt man doch gar nicht so verboten.
Natürlich nicht.
Meine Angst ist halt immer, stell dir mal vor, wenn Leute mich einweisen würden und die würden sagen, du bist psychisch krank und ich bin gar nicht psychisch krank, das ist so eine Horrorvorstellung,
ja,
bist du da drin und du kommst aber nicht mehr raus.
Ja.
Ja.
Über die geschlossenen Stationen erzähle ich nachher,
okay,
nochmal,
ja,
genauer. Nee, macht ja nichts. Nochmal genauer. Ich wollte nur sagen, dass das natürlich der Psychiatrie an sich wieder einen riesengroßen Schaden zugefügt,
naja,
hat.
Naja, auch ein Stigma, ja.
Natürlich, weil das Stigma, was es eh schon gab.
Ja.
Und ich finde, nochmal, ich finde ja gut, dass es so Reportagen gibt und dass sowas,
mhm,
aufgedeckt wird, weil es geht natürlich überhaupt nicht. Das ist auch keine,
ja,
das ist auch keine Entschuldigung und so. Das kann man auch nicht entschuldigen. Das geht nicht. Das muss man auch verfolgen und ahnden und das, ne. Aber es hat natürlich die ganzen Psychiatrien, die eine gute Arbeit machen, und es ist natürlich der überwiegende Teil tatsächlich,
hm,
in so ein, wieder so ein schlechtes Licht gerückt, wo sie ja eh eigentlich immer schon sind.
Da geht es halt um Quoten. Es geht,
ja,
eine
ist,
gute,
ja, auch, ist ja auch
funktioniert,
in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung.
Aber wichtig zu wissen, ja.
Ja, genau. Also es wird eher so negativ dargestellt.
Ja.
Und,
ja,
deshalb machen wir das, oder will ich das heute auch machen, um das so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen gerade zu rücken oder vielleicht die Leute so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen oder vielleicht auch selber mal so ein bisschen recherchieren. Oder?
Und ich glaube, viele Leute haben vielleicht schon Erfahrung gemacht haben mit Psychiatrie in irgendeiner Form und einfach auch mal zu wissen, hey, wie geht's da, ja, wie gehe ich damit um und mit allem?
Sehr viele Menschen, sehr, sehr, sehr viele Menschen werden im Laufe ihrer Zeit eine psychische Erkrankung entwickeln.
Ja.
Das ist gar nicht so selten,
ja,
wie man
ich
das
glaube,
denkt.
Man muss einfach drüber reden und ich glaube, das machen wir hiermit und das finde,
ja,
ich ganz gut. Ja.
Wir können ja mal kurz, ich würde kurz euch mal mitnehmen, so ein paar Erkrankungen,
mhm,
euch mal zu erzählen.
Ja.
Hast du eine Idee, was ist denn so das, was am meisten vorkommt?
Also ich würde sagen, am meisten ist es eine Depression oder so ein Burnout. Ich,
mhm,
weiß nicht, ist eine Form von einer Depression.
Ja.
Dann denke ich, dass es irgendwelche Angststörungen sind.
Mhm.
Dass, was noch? Angststörungen? Irgendwelche Psychosen, Leute, die Dinge sehen, die vielleicht gar nicht da sind,
mhm,
so in die Richtung.
Ja.
Ja, jetzt fällt mir so spontan nichts mehr ein.
Also du hattest die Angststörung, das sind die prozentual am meisten vorkommen.
Okay.
Ne, das sind so Angststörungen, heißt so Panikstörungen, also Panikattacken.
Ah ja, das hatte ich mal. Ja,
dann ist auch so Phobien.
Ja.
Also
vor Spinnen.
Spinnenphobie. Das gibt auch Menschen, die in engen Räumen Angst haben. Oder es gibt auch Menschen, die auf großen Plätzen Angst haben.
Ja.
Und dazu zählt auch die soziale Phobie.
Ja.
Das sind Menschen, die in Gruppen Probleme haben oder die in der Interaktion mit Menschen Angst haben. Ja, das gibt's wirklich ganz oft. Dann kommen die affektiven Störungen. Das ist Depression zum Beispiel. Da muss man sagen, Depression, oft wird ja Depression und Burnout so in einem Satz genannt.
Ja.
Das Burnout ist ähnlich. Also das Burnout hat viele Symptome der Depression. Das Burnout ist aber basiert immer auf einer Überarbeitung. Von der Symptomatik sehr ähnlich,
ja, ist aber, nicht das Gleiche.
Aber es ist nicht das Gleiche.
Ah, okay. Ja.
Weißt du den Unterschied, also das Gegenteil von Depression? Wenn man über die Affekte, affektive Störungen, sind ja mehrere Affekte.
Eine Manie.
Ja, weißt du, was eine Manie ist?
Eine Manie ist, wenn man sehr laut ist, sehr, alles ist ganz toll und ich habe so richtig Lust und wir machen jetzt diesen Podcast und oh, das ist so geil und lass uns quatschen und sehr, sehr manisch. Also
das kann man, genau, das kann man, wenn man sich einen depressiven Patienten vorstellt, also wenn man Depressionen hat, ist ja sehr häufig und man kann sich das ja vorstellen, wie depressive Patienten sind, schlechte Stimmung, kein Antrieb, ne, liegen viel im Bett.
Kenn ich auch.
Ja. Und Manie ist genau das Gegenteil.
Ja.
Die haben starken Antrieb, die schlafen gar nicht mehr, die reden ganz viel, die haben ganz viele Ideen, die wollen ganz viel umsetzen.
Kurze Frage, es gibt doch auch manisch-depressiv, die haben dann beides.
Das sind die bipolaren Störungen.
Ah, okay. Ne,
das ist bipolar, das heißt, es sind immer zwei Pole.
Ah, okay.
Manisch-depressiv, sagt man auch.
Ja. Im Umgangssprachlichen sagen, oh, du bist ja manisch-depressiv.
Ja, aber benutzen viele, wenn wir über depressive Patienten sprechen. Aber das ist wirklich, wenn du diese beiden Sachen hast. Es gibt ganz oft auch, dass diese beiden, das wechselt dann so von manischen ins Depressive so. Das wechselt dann immer
geht
so.
Aber Wellen. Manchmal im Alltag auch so. Da gibt es so Phasen, wo ich dann total himmelhoch jauchze bin und plötzlich geht es mir richtig scheiße und ich denke so, boah, ich komme irgendwie gar nicht klar.
Ja, weil das kennen wir ja alle. Es ist ja immer so, zum Beispiel auch bei der Angststörung ist ja auch, wir haben ja alle so, manchmal kann man ja auch mal so Panik kriegen, irgendwo in einem engen Fahrstuhl oder in einem Fahrstuhl stecken bleibt oder so. Sowas halt nur schlimmer. Und so ist es bei den Depressionen auch.
Ja.
Also wir haben ja alle mal eine schlechte Stimmung.
Ja.
Das kennen wir alle. Oder wir haben auch alle mal einen Tag, wo wir super gut drauf sind und ganz viele Ideen haben und so. Und das kennen wir auch alle. Also niemand hat ja immer die gleiche Stimmung.
Das stimmt.
Nur ist das natürlich dann noch keine Erkrankung.
Ja.
Das ist natürlich das so in natürlich einer extremeren Form.
Okay.
Und auch über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Das heißt jetzt nicht nur, weil ich einen Tag schlecht gelaunt bin, bin ich depressiv. Ich bin wirklich über einen längeren Zeitraum dann in der Stimmung. Und auch genauso in der Manie. Immer einen längeren Zeitraum.
Okay, nee,
mehrere Wochen oder Monate.
Na, dass es mir mal schlecht geht, dann schon. Und ich glaube auch so Paniksituationen, das hatte ich auch mal.
Ja, dann das hatten wir die Angststörung, die affektiven Störung, somatoforme Störung, so Psychosomatik.
Ah ja.
Das sind die Geschichten, die Patienten, die körperliche Beschwerden haben aufgrund einer psychischen Problematik.
Mm.
Da ist zum Beispiel die Somatisierungsstörung. Das sind oft Patienten, die drücken quasi ihre psychischen Probleme, die sie haben, über einen körperlichen Schmerz oder körperliche Probleme aus.
Kenne ich.
Also, was auch dazu gehört, sind die hypochondrische Störung.
Ja,
also Hypochonder. Ja, das wisst ihr.
Also ich habe da sicherlich Anteile in meinem Leben davon.
Ja, genau. Also Hypochonder ist auch, das ist zum Beispiel eine somatoforme Störung.
Ja.
Und das kennen wir. Hypochonder, wissen wir ja, was das heißt.
Genau. Also wahrscheinlich nicht krankhaft, aber solche Züge kenne ich aus meinem,
aus aber auch
Leben.
Da wieder.
Die Dosis.
Kennen wir auch alle. Ne? Ja. Das ist natürlich so, Phasen haben wir auch, wo wir denken, wir sind krank oder wir haben eine schlimme Krebserkrankung oder man hat irgendwie mal 3 Tage Kopfschmerzen.
Ja.
Man denkt, man hat einen Hirntumor.
Ja.
Aber auch da ist die Dauer wieder. Also auch der Leidensdruck.
Was ist das Krasse, was du da mal erlebt hast? Gibt es da einen krassen Patienten, der mal so eine psychosomatische...
Das sind keine krassen Patienten.
Nee,
das sind keine spektakulären Patienten. Das sind sehr anstrengende Patienten tatsächlich, weil die kommen natürlich immer wieder und haben... Und das sind so Patienten, die sich in Ohnmacht fallen lassen.
Ah, wie früher.
So, ne?
Das war sind ja so, schick.
Nee. Dann ist eine Erkrankung, die viele gar nicht in die Psychiatrie denken. Mhm. Die Sucht.
Ah, ja. Total, ja.
Suchterkrankung. Suchtmenschen, genau.
Ja.
Da gibt es ja die verschiedensten Süchte,
ja,
ne?
Ja,
Alkohol, Drogen.
Sex,
genau. Spielsucht,
Medikamente. Ja.
Da ist tatsächlich Alkoholsucht am meisten.
Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr verbreitet tatsächlich, Alkoholsucht. Und dann Drogen, Medikamente.
Ja.
Ich hatte mal eine Patientin, die hatte, oder es gibt viele ältere Damen, die einen Valiumentzug machen. Also Valium, dieses Beruhigungsmittel, das kennt man, Diazepam.
Ja.
Das waren mit die schlimmsten Entzüge, die ich nach GHB Also ne, GHB, die Droge. Diazepam sind so schlimme Entzüge für die Damen oder für auch die Herren, ist ja egal. Das sind, weil Diazepam, Valium setzt sich im Fettgewebe ab.
Okay.
Und wenn man im Entzug, wenn das dann raus ist aus dem Körper, geht es ans Fettgewebe, also quasi, was sich da abgesetzt hat. Und die haben immer das so beschrieben, die haben das Gefühl, die verbrennen innerlich. So ein Gefühl ist es. Das brennt überall, wenn es quasi abgebaut wird da. Das war ganz schlimm. Die haben wirklich gelitten. Wow. Das ist wirklich ganz, also so Entzüge, generell Entzug ist schon teilweise, und diese GHB-Entzüge sind, also wenn.
Hattest du erzählt?
Wenn die da fixiert sind im Bett und da junge Menschen da irgendwie ins Bett machen und, also es, und das auch tagelang tatsächlich, also die tagelang fixiert und das ist ganz, ganz dramatisch. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Dann komme ich schon zur Schizophrenie. Schizophrenie, das ist ja, kennt man ja.
Ist auch ein Schimpfwort, hey du Schizo.
Da verwechseln die da auch, da gibt es wieder Schizo, Schizoid, Schizophren, okay. Das sind ja auch wieder alles so Begriffe. Die Schizophrenie ist, nennt man auch eine chronische Psychose. Weißt du, was Psychose ist?
Man stellt sich etwas vor, was nicht da ist. Man steigert sich in etwas rein, was vielleicht nicht real ist, oder?
Ja, Psychose ist ein Überbegriff von verschiedenen Symptomen. Also eine Psychose beschreibt so Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Ängste. Dann ist oft so, dass die Stimmen hören, also kommentierende Stimmen oder befehlende Stimmen haben. Aha. Was dann, ja?
Da fällt mir ein, ich hatte einen Patient, ich hatte auch mein psychosoziales Praktikum gemacht in meiner Ausbildung und der hatte, glaube ich, auch eine Psychose und die Aliens sollten irgendwie seine Hirnströme messen und er hat wirklich jede Steckdose und alles, was in der Wohnung war, irgendwie, wo mit Strom war, hat er mit Alu ausgeklebt.
Ja.
Das ist dann auch eine Psychose.
Ja, genau. Ja. Das ist ein Leitsymptom davon und so, genau, so Bedrohungserleben, so Beobachtungserleben, dass die halt denken, sie werden abgehört oder Kameras, ne, so, oder sie fühlen sich bedroht, die durch den Geheimdienst oder die werden abgehört, so Geschichten. Genau.
Ist es auch, wenn ich,
Verfolgungsideen.
Genau, wenn ich nachts, wollte ich gerade sagen, wenn ich nachts mal nach Hause laufe, da habe ich auch manchmal so das Gefühl, man ganz allein ist, man dreht sich um, oh, da ist irgendjemand, man läuft dann schneller.
Ja.
Und so ist es dann auch so eine kleine Form von einer Psychose.
Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Die Situation kennen wir ja alle. Ja. Ne? Wir sind, wie du sagtest, wir sind abends auf der Straße und es ist dunkel und wir haben diese eine Sekunde, wo wir denken, es ist jemand da, es ist aber keiner da.
Okay.
Das über einen längeren Zeitraum, den ganzen Tag lang, muss man sich das vorstellen. Auch da wieder der Zeitraum, die Zeitspanne ist wichtig. Ne? So. Aber so kann man sich das vorstellen. Okay. Diese Verfolgungserleben. Die haben oft, die Patienten haben so einen Leistungsknick, ne? Also auf der Arbeit, oder die werden plötzlich ruhiger, ne? Und genau. Und die Schizophrenie ist eine chronische Psychose. Und die behandeln wir bei mir auf Station zum Beispiel, die jungen Patienten mit der Psychose. Ja. Wir behandeln junge Patienten von 16 bis 28, die zum ersten Mal eine Psychose haben. Das Problem bei den Patienten ist, dass die eine Psychose, die sehr oft tatsächlich Drogen induziert, also durch Drogen ausgelöst wurde. Welche Droge, denkst du, ist am meisten vertreten bei mir?
Weiß ich, hatten wir schon besprochen, Cannabis. Ja,
Cannabis, ne? Genau. Ja. Also Cannabis löst Psychosen aus. 5% aller Menschen haben genetisch die Vorbelastung, dass sie eine Psychose entwickeln. Mhm. Also man muss, nicht jeder, der kifft, kriegt eine Psychose. Also man muss die Genetik haben, also die Vorbelastung quasi.
Ich kenne eine Freundin, die hat das gemerkt und ist psychotisch geworden.
Ja.
Und die hat dann einmal aufgehört mit dem Kiffen, also ist nie irgendwie in die Klinik gekommen, hat es aber dann selber gemerkt und hat dann plötzlich das Kiffen weggelassen, hat immer gemerkt, wenn ich kiffe, dann bin ich komisch drauf.
Ja.
Und sozusagen gehörte sie zu den 5%.
Ja,
und
genau.
Kann die auch so benennen.
Ja. Genau. Und die Patienten sind früher immer so ein bisschen untergegangen im System. Also die sind erst relativ spät aufgefallen und sind dann meistens aber so krank gewesen, dass die auf einer geschlossenen Station behandelt werden mussten, also gegen ihren Willen quasi.
Okay.
Und das ist dann, die haben dann quasi in der Zeit eine sehr schlechte Erfahrung mit der Psychiatrie gemacht, den ersten Kontakt, also dieser Zwang und dieses Zwang erleben. Und das machen wir auf unserer Station ein bisschen anders. Wir versuchen, die früh zu behandeln, damit die einen guten Kontakt zur Psychiatrie bekommen, damit die im System bleiben, weil so eine Psychose kann immer wieder zurückkommen, muss nicht. Es gibt auch Patienten, die sind geheilt quasi nach der ersten Psychose, aber es kommt sehr oft zurück und dass man die im System behält, damit die gerne wieder kommen, dabei das kann man eigentlich sehr gut behandeln.
Okay.
Und eine Schizophrenie ist, wenn das über einen längeren Zeitraum auch wieder geht, diese Symptomatik, das ist ein Fest, weiß ich jetzt nicht genau welcher, wie, da gibt es einen festgelegten Zeitraum, wie lange diese Psychose anhalten muss, damit man eine Schizophrenie nennt.
Okay, ich wollte gerade fragen, weil unsere Hörer hören jetzt diese ganzen Fachbegriffe, wie weiß ich selber, wann ist der Punkt angelangt, wann bin ich in einer Depression oder wann ist es eine Angststörung oder wann bin ich in einer Psychose drin, falls Leute zuhören und dann sich das oft vielleicht gefragt haben, man traut sich nicht zu teilen mit anderen Leuten. Hast du da so einen Tipp an die, wo du weißt, ab wann sollte ich mir wirklich Sorgen machen?
Also wenn das Problem bei einer Psychose zum Beispiel ist so, dass man, wenn man eine Psychose hat, man merkt das selber ja nicht.
Ah, okay.
Weil das, was man ja erlebt, ist ja wahr. Also ich fühle mich ja, also es gibt das schon auch, so leichte Psychosen, ne? Dass man halt selber merkt, oh, vielleicht muss ich ein bisschen weniger kiffen. Okay. Sich merkt, das gibt es auch, aber die meisten Menschen, für die ist es ja Realität.
Ach so, stimmt, ja.
Das ist ja für die kein, bei Depressionen zum Beispiel, da kann man schon mal sagen, ist es auch wieder, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum diese Symptomatik hat, also wirklich in längeren Zeitraum keinen Antrieb mehr hat, ne, und nicht mehr aus dem Haus geht, okay, und keine sozialen Kontakte mehr hat. Also es ist oft die Zeit.
Ja.
Nicht, wenn das 2 Tage sind oder so, sondern es ist die Zeit oft, wo man.
Okay, du würdest jetzt sagen, wenn ich jetzt den Podcast höre und ich würde denken, oh, da gibt es irgendwelche Anteile, ab wann müsste ich Hilfe mir holen? Eine Woche? 2 Wochen?
Ich würde sowieso, sobald ich mich selber, das würde ich immer sagen, sobald ich mich selber schlecht fühle und sobald ich mich selber eingeschränkt fühle in meinem Leben durch diesen ja, Zustand, was auch immer das ist, ja völlig egal, würde ich immer zum Arzt gehen.
Okay.
Gut, das muss, ja, das muss man gleich in die Psychiatrie gehen. Da kommen wir ja nachher auch noch dazu, wie
ja,
so Hilfe
nee, total in Ordnung.
Da würde ich zu meinem Hausarzt gehen,
okay,
und einfach dem das mal sagen.
War jetzt nur eine Frage.
Ja, nee, so, genau. Ja. Dann gibt es Zwangsstörungen. Das ist ja geläufig.
Ja.
Das sind wiederkehrende, unerwünschte Gedanken. Obsessionen, sagt man auch dazu.
Kenne ich.
Ja.
Alltag habe ich den Herd ausgemacht und dann fahre ich los, habe ich Herd ausgemacht und dass ich dann wirklich zwanghaft schon wieder zurück bin, wieder in die Wohnung rein, fast an der S-Bahn und geguckt habe, ja, Herd war aus.
Genau. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, für diese abgeschwächte Form, wie vorhin mit der Psychose, mit dem Verfolgungswahn. Ja. Das ist auch sowas, kennen wir alle. Habe ich einen Herd ausgemacht, das Bügeleisen aus, habe ich die Tür abgeschlossen, habe ich die Tür zugezogen.
Kenn ich.
Sowas viel schlimmer, anhaltend über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ich hatte zum Beispiel von einem Patienten gelesen, oder ich glaube, der war mal zu Gast in einer Talkshow, der musste durch alle Türen, wo der durchging, an alle 4 Ecken fassen.
Mhm.
Durch jede Tür, der immer alle 4 Ecken anfassen. Das kannst du dir vorstellen, durch wie viele Türen man geht am Tag und wie viele Ecken man an. Also es war, also die Menschen sind mit dieser Zwangsstörung, diesen Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, das kann ja, so Gedanken gibt's auch, oder halt Waschzwang, so ist ja auch ganz gängig. Die sind sehr gequält.
Ich mache auch im Fitnessstudio immer dieselbe Richtung, also von den Geräten. Und wenn ich mal nicht das eine Gerät nach dem anderen Gerät, fühlt sich schon komisch an. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zwang.
Bisschen, ja.
Wenn dann jemand anderer da ist, weil ich finde es einfach, macht mir mehr Spaß und dann fühlt sich alles irgendwie besser an, wenn ich so mache. Wenn ich ein bisschen zwanghaft.
Ja, so ein bisschen. Ja. Aber
das ist normal.
Das ist völlig normal. So Zwänge kennen wir alle. Das kenne ich auch. Ja.
Super.
Dann Essstörungen.
Oh.
Welche Essstörung kennst du denn, Patrick?
Naja, entweder die Bulimie.
Was ist Bulimie?
Bulimie, man isst und bricht.
Essbrechsucht, genau.
Ja, dann gibt es die Anorexie, wenn man gar nichts isst.
Magersucht, genau.
Ja, Magersucht. Mhm. Und dann, glaube ich, wenn man richtig viel frisst.
Fettleibigkeit.
Ja.
Ne? Ja. Adipositas.
Ja.
Genau, wenn man ganz viel isst. Ja. Ja. Das ist doch relativ gängig da. Ja.
Nee, ich glaube, da weiß auch jeder
da
Bescheid.
Da weiß jeder, was man, genau. Dann habe ich sowas mitgebracht, das hört sich immer so ein bisschen spektakulär an. Das organische Psychosyndrom.
Hirnorganische Psychosyndrom.
Ich kenne Hirnorganische. Hirnorganisch, genau. Hirnorganische Psychosyndrom.
Das haben ganz oft Patienten von mir, die einen Schlaganfall hatten.
Ja.
Und die ein Trauma hatten und die jetzt auch eine Depression haben oder jetzt nicht mehr so motiviert sind oder Ängste haben. Die habe ich ganz oft bei mir.
Genau, das ist eine psychische Erkrankung, die aufgrund von Erkrankungen im Gehirn auftritt. Mhm. Das sind ganz viele verschiedene Fälle. Demenz zum Beispiel ist auch eine hirnorganisches Psychosyndrom. Mhm. Demenz und das Korsakow-Syndrom. Weißt du, was Korsakow-Syndrom ist?
Wenn man sich schlägt?
Nee.
Wenn man so Arschloch sagt oder so.
Nee, das ist Tourette-Syndrom.
Ah, das ist Tourette-Syndrom.
Das Korsakow-Syndrom entwickeln Menschen, die lange Alkoholiker waren.
Ach, dass sie diese Augen haben,
das ist von der Schilddrüse kommt das?
Ah ja, okay. Oh.
Nee, das Korsakow-Syndrom ist sowas, wenn die haben einen chronischen Vitamin B1-Mangel und dann verlieren die Kurzzeitgedächtnis.
Die lernen immer jeden Tag neue Leute kennen.
Genau. Lange Zeit funktioniert noch, aber kurz, da habe ich eine Geschichte von einem Patienten aus dem Saarland damals.
Okay.
Der ist immer weggelaufen von unserer Station und wir mussten immer wieder einfangen gehen. Der musste bei den Suchen gehen, aber nicht, weil der weglaufen wollte, sondern einfach, weil der raus ist und einfach vergessen hat, wo er hin wollte. Und dann hat irgendwann meine Kollegin Petra damals, hat ein Schild an die Ausgangstür gehangen und da stand dann drauf, Herr Y, bitte beim Pflegepersonal melden.
Mhm.
Und ich schwöre bei Gott, ist nicht gelogen, 50 Mal am Tag ist der an die Kanzel gekommen, vorne hat dann geklopft und sagt, guten Tag, mein Name ist, ich soll mich hier beim Pflegepersonal melden. Großartig.
Super Idee.
Immer zurückgelaufen, immer, wow. Und immer, das sind schon auch, das sind auch, die brauchen viel Pflege, ja, die brauchen viel, die, ne, die, weil die kriegen das alltäglich einfach nicht mehr hin. Das, ja, ist ganz schlimm, ja. Und dann habe ich noch eins, sind die Persönlichkeitsstörungen. Kennst du Persönlichkeitsstörungen?
Nee.
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Ah, Borderline.
Kennst du, oder?
Ja.
Was denkst du, was Borderline ist? Was ist das? Oder was ist es? Oft kennen ja die Menschen das Leitsymptom, was die so mitbringen.
Was, ja, man ist so mal ganz hü und alles ist gut und dann.
Nee, was machen die? Das ist ja, die machen ja was, die Borderline-Patienten, um Druck abzubauen.
Die ritzen sich?
Genau.
Okay.
Die verletzen sich selber. Okay. Viele ritzen sich, also viele schneiden sich an den Armen, ja, viele schneiden sich auch zum Beispiel an den Innenschenkel, damit man es nicht sieht. Kann. Mhm. Es gibt auch Patienten, die schlucken Glasscherben zum Beispiel, mhm, so Sachen machen die. Und da gibt es dann so Sachen, die dann, was man ja, das sind so Skills, die man denen gibt, damit die sich nicht schneiden. Mhm. Zum Beispiel Ammoniak riechen oder die schnippen so Gummibänder an die Hand, so zum Beispiel, um sich so weh zu tun, damit sie sich nicht schneiden.
Ja. Weißt du? Wir sind ja ein schwuler Podcast. Ja. Ammoniak riechen ist Poppers Ammoniak?
Nee.
Okay.
Das ist wirklich abartig.
Okay.
Das ist so ein stechender Geruch im, das hat, wenn du das, das ist so, und das gibt so kleine Ampullen, da ist so ein, ja, Stoff drum gewickelt und das bricht so quasi, um dir das zu geben. Allein diese 2 Sekunden, wenn du das aufbrichst, mhm, und da reinmachst, da kriege ich sofort Brechreiz. Das, okay, das riecht wirklich.
Kommt das oft vor? Hast du das?
Riecht so ein bisschen oft? Wie Hundepisse, wie alte, okay, Ammoniak halt, ne?
Machst du das oft?
Nee, wir haben so Patienten bei uns nicht.
Ah, okay.
Also ganz selten. Mhm. Ja, das waren so die Erkrankungen.
Wow, es gibt echt viele Erkrankungen.
Es gibt viele Erkrankungen.
Und es gibt auch viel mehr, aber ich habe das gerade alle mitgebracht. Nein.
Aber die wichtigsten habe ich jetzt mitgebracht.
Es ist einfach auch spannend, wie man jede Erkrankung irgendwie kennt. Man hat so ein bisschen ein Halbwissen. Wir benutzen die Worte oft auch als Schimpfwort, merke ich, oder so im Alltag, wenn man jetzt nicht mal böse gemeint. Ich glaube, man muss sich echt nur mal so ein bisschen bewusst machen, wie man sich ausdrückt.
Ja.
Es ist ja manchmal auch gar nicht böse gemeint. Also das ist echt. Ja,
wow. Und es ist halt auch so, dass viele Patienten haben gar nicht nur eine Erkrankung, sondern die haben
einen Mix.
Die haben so einen Mix. Es gibt zum Beispiel die Psychose, was wir gehört haben vorhin. Die kann man zum Beispiel auch bei Depressionen haben. Mhm. Die kann man auch in der Manie haben. Mhm. Es gibt auch Patienten, die haben eine Psychose ohne eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also es ist auch ganz oft so ein Symptomkomplex. Und oft kommen auch Patienten zu uns, auch gerade die jungen Patienten zu uns, auch meine Station, wo man gar nicht genau weiß, was die eigentlich haben. Ja. Haben die jetzt eine Depression? Haben die eine bipolare Störung vielleicht? Also beides, ne? Ja. Dass man erst rausfindet, was haben die denn eigentlich wirklich? Ja. Und manche Patienten, die wir haben, die wirken, als hätten sie eine Psychose, haben aber gar keine Psychose. Weil oft auch so Zwangsstörungen, das wirkt oft wie eine Psychose.
Ja.
Also man muss da wirklich ganz genau forschen, gerade auch bei unseren jungen Patienten, was es eigentlich ist.
Es ist ein guter Cocktail, die jungen Menschen.
Naja, generell die Menschen.
Ja.
Nicht nur die Jungen,
aber
die Jungen
fangen an. Ist ja mit allem so.
Dann will ich nur noch mal sagen, dass ja, wenn wir über die Psychiatrie reden, reden wir ja oft so, also viele Menschen denken, das ist immer das Gleiche. Mhm. Also Psychiatrie ist Psychiatrie. Es gibt aber wirklich ganz, ganz viele Fachrichtungen. Mhm. Da haben wir ja schon gehört. Also die ganzen Erkrankungen, die wir schon gehört haben, da gibt es auch fachspezifische Stationen. Also es gibt Stationen, da sind nur Suchtpatienten, bei mir sind nur Psychosepatienten, da gibt es Patienten, da sind nur eine ältere,
Bulimie oder mit
nur Magersucht, dann gibt es Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, da gibt es so ein spezielles Konzept dafür. Also es gibt ganz viele spezifische Fachabteilungen für die verschiedenen Erkrankungen.
Ja.
Und dann will ich noch sagen, weil viele Menschen denken ja, wenn sie über die geschlossene Psychiatrie reden, das ist die Forensik.
Ja.
Setzen das so gleich. Mhm. Und das ist aber nicht richtig, weil die Forensik, es ist schon richtig, dass die Forensik eine geschlossene Psychiatrie ist, aber in der Forensik sind die psychisch erkrankten Patienten, die eine Straftat begangen haben. Also die verurteilten Straftäter, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen, wenn die zum Beispiel, ist oft so, wenn die betrunken Auto gefahren sind und haben jemanden umgebracht oder so im Drogenrausch.
Ne? Ich habe da ein Beispiel in meiner Ausbildung, muss man auch ein 3-monatiges Praktikum machen im psychosozialen Bereich und da war auch ein Forensikplatz und der war immer heiß begehrt bei meinen damals Ausbildungskollegen. Und eine hat erzählt, das war schon ziemlich schwer, weil sie musste wirklich mit Kinderschändern zusammen Therapie machen.
Ja.
Und teilweise sind die Leute auch zu ihr gekommen, haben gesagt, hey, ich wurde hier mehrmals vergewaltigt, weil ich das und das gemacht habe. Und die hat manchmal Storys erzählt, auch in der Supervision, wo ich dachte, wow, also das ist Next Level.
Ja, das bei uns
richtig
war das
heftig. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte, mit solchen Menschen zusammenarbeiten, weil ich wahrscheinlich innerlich immer denken würde, auch dieser Typ, der dann selber vergewaltigt worden ist, war aber drin, weil der Kinder vergewaltigt hat, wo ich dann auch dachte, total dachte ich auch so, du hast es verdient, du hast es auch gemacht. Total blöd, dass man sowas denkt, aber sich da das nicht so denkt, ich glaube, das sind die Menschen, die da arbeiten müssen, da sehr, wow.
Ja, viele, also bei früher war das so, als ich im Saarland noch war, da haben viele gearbeitet, weil die relativ gut bezahlt wurden.
Ja.
Also mehr verdient haben, klar. Einfach so. Ne? Und die, das muss man halt einfach, das ist ja wie immer, ne? Das ist auch wie in, wenn man Krankenpflege lernt, muss man sich immer entscheiden, was man halt machen will. Und, und ich könnte jetzt nicht auf der Chirurgie arbeiten zum Beispiel. Das muss man immer sich selber dann raussuchen. Ne?
Okay, ja.
Genau. Dann will ich nur noch mal kurz so ein bisschen was über eine geschlossene Psychiatrie erzählen.
Ja,
also alles, was ich jetzt erzählt habe, die ganzen, auch meine Station, das sind alles offene Psychiatrien. Das heißt, die Tür ist offen, die Patienten sind freiwillig da, die können rausgehen, ne, die können auch zu Hause mal übernachten, die haben Ausgänge, ne, die Tür ist immer offen. Aber die geschlossene Station, da kommen Patienten hin, also erstmal kann man sich da schon auch freiwillig einweisen lassen auf eine geschlossene Psychiatrie. Das sind oft Patienten, die unter einer akuten Suizidalität leiden, also die sich akut umbringen möchten. Und viele dieser Patienten, den tut es gut, wenn sie diesen geschützten Rahmen haben. Also die wissen, sie können nicht raus. Das tut denen total gut. Also so Patienten kommen dann auch freiwillig. Oder man rät Patienten, sich freiwillig auf einer geschlossenen behandeln zu lassen, weil sie irgendwie draußen Unfug machen würden. Mhm. Machen die dann manchmal auch. Mhm. Die meisten Patienten auf einer geschlossenen werden aber untergebracht. Das heißt, alle Patienten, die unter einer Eigen- oder Fremdgefährdung leiden. Eigen- oder Fremdgefährdung, hast du eine Idee, was das ist?
Ja, wenn ich mich selber umbringen möchte oder wenn ich andere Leute umbringe.
Genau, also oder nicht umbringen, aber jetzt, also umbringen wäre dann
gleich Forensik, aber keine Ahnung.
Also genau, also Eigengefährdung wäre, wenn ich mir selber was antun will, also mich umbringen will oder keine Ahnung, oder Persönlichkeitsstörungen, die sich so stark ritzen und schneiden, sowas zum Beispiel, genau, dass es lebensgefährlich wird. Und Fremdgefährdung ist, wenn die anderen was antun wollen oder wenn die zum Beispiel in den Verkehr laufen, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, die kommen auf eine geschlossene Station. Da kann es natürlich auch dann zu Fixierungen kommen, das ist aber auch alles, und so Zwangsmedikamente, das sind aber alles Sachen, das passiert wirklich nur, das ist wirklich das Allerletzte, was man macht mit den Leuten. Das ist, man ist da vorher schon ganz, 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 ganz viel passiert, bevor es wirklich zu so einer Situation kommt. Okay. Das ist wirklich, wenn die randalieren und wenn die Leute angreifen, dann kommt es zu einer Fixierung.
Das, was in den Medien und so dargestellt wird, wo mir kam, das ist gar nicht so.
Das kann schon so sein. Die Fixierung passieren natürlich, aber das ist wirklich das Allerletzte, was man macht. Davor ist ganz, ganz viel anderes passiert. Dann am Schluss habe ich jetzt noch, oder so, was ich jetzt noch sagen wollte, wie wir in der Psychiatrie, also wir müssen ja immer unterscheiden zwischen ambulanten Therapien und der stationären Therapie. Und ich rede jetzt wirklich nur über die stationäre. Also wirklich, wenn man im Krankenhaus ist. Und das ist natürlich auch von Station zu Station wieder verschieden. Aber so prinzipiell gibt es immer eine Gruppentherapie, ne, also fachspezifische Gruppen, die Angebote, die es auf Station gibt. Dann gibt es Einzelgespräche mit den Ärzten und dem Psychologen. Dann haben die mit uns auch Gespräche mit der Pflege. Dann gibt es oft sowas wie so Expositionstraining, wo, wenn Patienten so Ängste haben oder draußen zum Beispiel, Patienten haben oft Angst, U-Bahn zu fahren. Ach,
da gab es mal eine Show und die hieß Chaka, du schaffst es. Kannst du dich an die erinnern? In den 90ern.
Ja.
Und da war doch auch so ein Coach und dann mussten die, wenn die Höhenangst hatten, auf dem Tisch stehen oder wenn die Angst hatten von Spinnen. Und da war immer der Ruf, Chaka, du schaffst es. Und die haben immer gesagt, Chaka, Chaka, Chaka. Das war für mich, in meinen Sprachgebrauch habe ich das immer benutzt, aber ich glaube, das müsste ich wieder einführen. Chaka, du schaffst es. So ein Mantra, das man sich immer sagen müsste.
Genau.
Der Chaka-Kurs.
Sowas ähnliches machen wir dann auch mit dem Patienten. Ich stehe in der U-Bahn und
Chaka, 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 du schaffst es.
Ja, genau.
Das ist schön. Ähnlich. Aber glaube ich, so eine Situation, so einen kleinen Chaka-Mensch, den man so im Kopf hat, der sich selber immer, man denkt ja oft, man schafft irgendwas nicht oder man hat Angst, der hat im Kopf einen so, Chaka, du schaffst es, Chaka, du schaffst es, ist doch voll geil.
Ja, und natürlich Medikamente gibt es natürlich auch, aber heute auch nicht mehr so wie früher, dass man halt gleich total den Medikamentencocktail verabreicht, sondern das ist sehr gezielt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Neuroleptika oder auch Antidepressiva, die wenig Nebenwirkungen haben, die super wirken. Wir zum Beispiel bei uns mit unseren jungen Patienten, wir geben erstmal auch meistens gar kein Medikament oder nur was zur Beruhigung, wenn die Psychose so stark ist, und gucken erstmal, ob das, weil oft geht die Psychose weg, wo wenn die Drogen weglassen, dann ist jetzt braucht man kein Medikament, oder sie kriegen halt ein leichtes Medikament, das sie halt im Alltag stabilisieren soll, was sie über einen gewissen Zeitraum von einem halben Jahr oder vielleicht einem Jahr erstmal nehmen müssen, und dann kann man es auch wieder versuchen abzusetzen. Also es ist heute nicht mehr so wie früher, dass die wie Roboter nachher durch die Gegend laufen und so. Also es gibt wirklich heute richtig, richtig gute Medikamente gegen die verschiedenen Erkrankungen. Und dann habe ich noch eine Therapie dabei, wo ich so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit leisten möchte, und zwar Elektroschocks. Das wird ja auch immer noch so, ne, in Filmen und so, weil dann kriegen die, also in Filmen wird es oft so dargestellt, die Menschen kriegen einen Holzklotz zwischen die Zähne und werden da irgendwie am Tisch festgeschnallt, und dann kommt irgendwie ein Wärter und grillt die da auf dem Tisch und die schreien und so. Das ist ja so, das ist völliger Quatsch. Das macht man heute tatsächlich noch. Das ist zwar auch eine Therapie, die macht man, das ist auch so ziemlich das Letzte, was man probiert. Das wird oft bei Depressionen tatsächlich gemacht. Die Patienten bekommen eine kurze Narkose, also ein paar Minuten nur. Dann wird quasi durch den Schock, die werden geschockt und dann wird quasi ein epileptischer Anfall ausgelöst. So. Und das löst dann quasi im Gehirn gewisse Prozesse aus, wo man davon ausgeht, dass das einfach die Symptomatik nochmal verbessert von den depressiven Patienten. Soll angeblich auch bei Psychosen helfen, habe ich noch nie gehabt bei mir, aber also es gibt verschiedene Erkrankungen, wo tatsächlich Elektrokrampftherapie, so nennt man das, helfen kann. Aber wie gesagt, die Patienten merken davon überhaupt nichts und so. Das ist meistens auch so eine Therapie, das sind dann von, ich glaube, von 3 bis 12 so Einheiten, also sind quasi in 3 Tagen wird dann jeden zweiten Tag eine so eine Therapie gemacht. Ja. Ich habe wirklich viele Patienten schon gehabt, die davon profitiert haben, die das ganz toll fanden, die das so Patienten, die lange depressiv waren, die sehr gelitten haben. Man muss sich das vorstellen, wenn Patienten eine Depression haben, die geht über Jahre.
Ja.
Die werden auch immer suizidal, ne, die wollen sich umbringen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr belastend. Und denen hat es oft ganz gut geholfen, tatsächlich.
Ja. Und ihr fragt euch sicherlich, hey, ihr seid doch ein schwuler Podcast. Was hat denn das mit schwul zu tun, diese ganzen psychiatrischen Dinge?
Weil ich da arbeite, hallo?
Ja, es ist deine Folge. Aber diesen schwulen Kreis wieder zu schließen, das Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, sind einfach bei sexuellen Minderheiten viel, viel größer als bei Heteros. Und zwar denken wir immer, oh, die Gesellschaft ist total tolerant, wir sind rechtlich gleichgestellt, Schwulsein wurde entkriminalisiert, aber dennoch gibt's halt noch viele direkte und indirekte Diskriminierungserfahrungen und das fängt ja wirklich schon an irgendwie in der Schule oder sei es in der Familie oder in einem Beruf oder allein im gesellschaftlichen Umfeld.
Ja.
Und das ist echt schon von Kindheitstagen anfängt und das sind auch nur irgendwelche Kleinigkeiten wie irgendwelche verbalen Attacken, sei es auch ein kleines Wort, hey du Schwuchtel oder sowas, kann gerade in so einer Entwicklungsphase als Kind, glaube ich, schon sehr schädlich sein.
Ja.
Und das macht total Sinn, dass Homosexuelle oder sexuelle Minderheiten dann eher eine Störung sozusagen entwickeln können.
Ja.
Ja. Was halt einfach nochmal total wichtig zu sagen ist, dass die sexuelle Orientierung keine Störung ist, sozusagen wie damit umgegangen wird, sei es im Kindergarten schon, sei es in der Schule, sei es im Berufsleben. Das ist der Umgang damit mit solchen Menschen, das kann zu dieser Störung führen.
Genau. Sexualität, man sag mal so, Sexualität ist kein Auslöser für psychische Erkrankungen. Nur Diskriminierung zum Beispiel und so Gewaltübergriffe im Leben, die man hatte, das führt zu den Erkrankungen.
Weil das ist einfach die sexuelle Orientierung und auch die Geschlechteridentität. Das ist einfach ein Teil von einem selber.
Ja.
Und darum geht's gar nicht.
Nee. Und es ist halt wichtig, also das sehe ich so, dass man Kinder im Kindergarten schon, in der Grundschule diese Dinge schon beibringt.
Ja.
Spielerisch, gar nicht so sehr in Details, aber dass man halt den Kindern schon beibringt, es gibt Kinder, die haben 2 Mamas, es gibt Kinder, die haben 2 Papas, vielleicht hat ein Kind, hat ein Papa, der war mal früher mit einer Mama oder Mama und Papa, das was man normalerweise so hat.
Ja.
Ne? Aber dass den Kindern und auch den Eltern das von Anfang an schon beigebracht wird, dass es ganz normal ist.
Ja.
Ne? Und wenn alle das als normal empfinden, dann ist es auch nachher kein Grund mehr, Kinder deswegen zu hänseln oder zu verurteilen oder sie in eine gewisse Ecke zu stellen.
Das macht total Sinn, weil wenn die Kinder an die Hand genommen werden und denen aufgezeigt wird, das ist alles okay und das ist normal. Wenn dann Kinder sozusagen nicht in dieses heteronormative Bild reinpassen, dann aber sehen, dass es total okay ist, auch wenn ich einen Mann liebe oder wenn ich eine Frau liebe oder wenn Papa mal eine Frau wird oder die Mama wird ein Mann, dass es einfach okay ist. Und dann nimmt man diesen Druck bei den Kindern raus und diese Stigmatisierung findet nicht statt. Und dann ist es das Risiko an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, ist halt einfach nochmal viel, viel geringer.
Ja.
Und dann können sich auch die Kinder viel besser wahrnehmen und können sich so annehmen, wie sie sind. Und ich glaube,
auch so entwickeln, wie sie halt möchten.
Ja, war das bei dir in der Kindheit so, dass du immer angenommen worden bist oder hast du das auch erfahren so?
Na, ich wurde immer gehänselt, weil ich immer schon so empfindlich war und so und sensibel und ich wurde immer gehänselt.
Warum denkst du, dass es bei dir jetzt im späteren Alter, was war deine Exit-Strategie als Kind, damit du klarkamst, weil, und du hast ja auch, wir haben ja alle Diskriminierungserfahrungen gehabt. Wie bist du für dich damit umgegangen?
Naja, Exit habe ich nicht, aber ich glaube,
was dir geholfen hat, dass du jetzt nicht krank bist.
Ich glaube, was uns beiden geholfen hat, wir sind ja jetzt beide jetzt psychisch erkrankt,
ja,
ist, weil es ist wichtig, dass die Kinder in einem stabilen sozialen Umfeld aufwachsen. Ja, ja. Also wenn, und das hatte ich ja, das hattest du auch. Also hatte ich hatte auch, ja, auch mit meiner Mama, meiner Oma und deine Eltern, die waren ja auch immer da für dich. Ich wurde ja so akzeptiert, wie ich bin zu Hause. Also ich war ja zu Hause immer sicher und habe mich geborgen gefühlt, habe mich geliebt gefühlt und wurde natürlich gehänselt. Aber das hat mich ja dann trotzdem gestärkt im Sinne von, dass ich doch gedacht habe, okay, ich bin ja doch okay, so wie ich bin. Mhm. So, und ich glaube, das hat mir geholfen, dass das ich halt, dass
dein
ich
soziales
halt,
Umfeld
es ist natürlich auch immer genetisch oft bedingt auch, ne? Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach von ihrer Genetik her eher zu Depressionen leiden. Das kann ja sein, aber wenn die Eltern oder die Großeltern oder engere Familienangehörige darunter leiden, ist, die haben eine gewisse genetische Vorbelastung. Mhm. Das kommt natürlich noch dazu und dadurch dann bestärkt sein.
Ich glaube, für mich war halt ein wichtiger Punkt damals als Kind zu wissen, weil ich habe mich oft gefragt, irgendetwas ist falsch mit mir, man wurde Schwuchtel genannt und alles. Ich habe dann halt immer Viva angeschaut und da war dann die Love Parade und ich habe die ganzen Leute gesehen, da hat man auch küssende Männer gesehen, küssende Frauen, da war die laute Musik und schon als Kind, von Kindheitstagen an, habe ich das geguckt und habe dann gesagt, boah, da will ich hin, da ist es okay, so zu sein, wie ich möchte. Und dann war meine Strategie, glaube ich, dass die beste Entscheidung, die ich machen konnte, dass ich ganz früh wusste, wenn ich fertig bin oder eine Ausbildung mache, gehe ich weg vom Dorf und ich will mit Menschen leben, die mich nicht diskriminieren, wo ich mich wohlfühle, wo ich so sein kann, wie ich möchte.
Deshalb konntest aber auch, der war ja die Möglichkeit gegeben, dass du aufgrund deiner Schulausbildung, aufgrund deines Elternhauses, aufgrund deiner, ne, wo du herkommst, was dir mitgegeben wurde vom Elternhaus, du warst stark genug, so sage ich, die nach Berlin.
Ja.
Wenn du aber diesen ganzen Rückhalt nie hattest,
das
oder du nicht, auch in der Familie nicht hattest und wenn du auch zum Beispiel, sagen wir mal, vielleicht in ärmlicheren Verhältnissen aufwächst, wo du nicht die Möglichkeit hast oder sagen wir mal, auch die Bildung, dass du einfach nicht so gebildet bist, ich glaube, das ist auch ein großer Fall. Also da spielen immer ganz viele Faktoren mit, dass man nachher eine Erkrankung entwickelt. Das ist nicht immer so einfach zu sagen, aber wie gesagt, ne?
Ich glaube,
Diskriminierung
das war,
und genau.
Und ich glaube, das war für mich, glaube ich, ein wichtiger Grund. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich dann zu Hause oder dass viele Menschen dann zu Hause bleiben oder halt in ihrem Dörfchen oder egal wo sie sind, in der Situation nicht trauen, rauszugehen und dann, na klar, anfangen sich zu zweifeln. Sie gehören einer Minderheit an, sie hören immer, es ist schlecht und immer irgendwelche komischen Schimpfworte und dass dann wirklich Depressionen oder auch Suizidgedanken, die Suizidrate bei queeren Jugendlichen ist ja extrem hoch.
Ja, die ist sehr hoch. Ja.
Und selbst heutzutage noch, dass das, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir anfangen und ihr auch in eurem Umfeld den Menschen klar macht, hey, es geht in der Kindheit los, da muss man die unterstützen, das muss man unterbinden.
Genau.
Ich habe eine Frage, ich habe einen Artikel gelesen und da hieß es, dass die psychotherapeutische Praxis eher so ein bisschen intolerant und ignorant reagiert und da wollte ich dich fragen, ist es wirklich so?
Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt in den Krankenhäusern, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, und es waren drei jetzt mittlerweile, ich habe schon mit vielen Psychologen und vielen Psychiatern zusammengearbeitet, ich habe noch nie erlebt, dass, wenn das ein Thema war in der Behandlung, das kann ja manchmal sind die auch homosexuell und es ist gar kein Thema, das gibt es ja natürlich auch, wenn das aber ein Thema war, wurde immer darauf eingegangen und es wurde immer bearbeitet und immer auch neutral und auch immer so, dass die Patienten wirklich das Gefühl hatten, irgendwie ihnen wird geholfen. Ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand da nicht eingegangen wäre drauf oder das ignoriert hätte. Man muss aber auch sagen, dass in den Krankenhäusern ja meistens sehr junge Psychiater und Psychologen arbeiten.
Ja.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ohne das jetzt genau zu wissen, ich habe es noch nie erlebt, aber ich arbeite auch im Feld nicht, dass ambulante Therapeuten, die jetzt schon fortgeschritten Alter sind, es sind ja viele Therapeuten, die arbeiten schon seit Jahrzehnten als Psychologe oder als Psychiater oder als Psychotherapeut, wenn die dann schon älter sind, sagen wir mal Generation unserer Eltern, so die Generation. Ich kann mir schon vorstellen, dass da mir dann ein junges Transmädchen sitzt, dass die schon auch überfordert sind und durch die Überforderung dann eher das ignorieren und nicht wirklich drauf eingehen. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, nee, weil da gab es so eine Studie dazu. Ja. Da war ich sehr überrascht, dass das noch stattfindet und dass auch noch nur so eine subtile Diskriminierung stattfindet und dass da wenig kompetente Fachleute gibt, die mit queeren Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, die jetzt vielleicht nicht bei dir landen, dass es da echt noch sehr wenig gibt.
Also ich würde ja immer allen queeren Menschen, die in dem Rahmen irgendwie ein Problem haben, sei es trans, sei es homosexuell, sei es egal. Wenn das ein Thema in der Therapie Therapie sein soll, würde ich immer über zum Beispiel die Schwulenberatung oder über irgendwelche Vereine oder so mich informieren. Die empfehlen dann Therapeuten, die sich oft auch entweder darauf spezialisieren oder bekannt sind dafür, dass sie da sehr gut in dem Fachgebiet sind. Das ist wie immer, nicht jeder Therapeut kann, es gibt auch viele Therapeuten, die haben Angst vor Psychosen zum Beispiel. Aber es gibt wirklich Therapeuten, die können das sehr gut und da kann man sich wirklich informieren, um da gezielt dann auch irgendwie einen guten Therapeuten zu finden.
Und wenn Therapeuten zuhören und da vielleicht auch noch ein bisschen Bedarf haben, da gibt es ein Buch, das heißt Anders verrückt. Das ist, habe ich so ein bisschen quer gelesen, was man finden kann im Internet, fand das ganz gut. Da geht es einfach darum, der Umgang mit Homosexuellen in der Psychiatrie und in der psychotherapeutischen Behandlung. Und das fand ich echt spannend. Und wir sind ja in Großstädten und wir haben ja die Schwulenberatung, wie du schon sagst, die dann ihre offenen Cafés anbieten. In Hamburg gibt's ja auch, glaube ich, eine WG, die heißt andersrum WG, wo wirklich Schwule mit psychischen Erkrankungen zusammen wohnen.
Das gibt's in Berlin auch. Es gibt in Berlin so betreutes Wohnen nur extra für Schwule.
Ja.
Da gibt's immer spezielle Angebote.
Ja. Ihr könnt ja einfach mal die Schwulenberatung, egal wo ihr seid, mal Berlin googeln und die haben dann vielleicht, oder wenn ihr eine Schwulenberatung in Stuttgart, oder es gibt's ja in jeder größeren Stadt gibt's eine, da findet ihr auch ganz viele Informationen vom Kaffeekreis, erstmal Kontakt mit anderen Menschen kriegen. Muss ja nicht sofort immer bei dir im Krankenhaus sein, sondern kann ja auch nochmal helfen, am Frühstückstisch mit anderen Menschen zusammenzusitzen. Ja,
oder auch so Selbsthilfegruppen gibt es ja auch.
Ja.
Es gibt da, wo man sich austauschen kann mit Gleichgesinnten und dann Menschen, die gleiche Probleme haben.
Ja.
So generell Hilfe, das ist ja ein Riesenthema. Es ist ja nicht so, dass ja sobald man irgendwie eine psychische Auffälligkeit hat oder selbst das Gefühl hat, man ist irgendwie psychisch erkrankt, dass man sofort ins Krankenhaus muss. Es ist ja wie mit allen Krankheiten. Ich gehe ja nicht, wenn ich Migräne habe, sofort ins Krankenhaus. So. Also so, um das kurz erwähnt zu haben, es wäre natürlich das Erste, dass ich mich irgendwelchen Freunden anvertraue oder der Familie, irgendjemand, der mir nahe steht, dann würde ich zum Hausarzt gehen, dass ich da der Hausarzt mal guckt, ne, dass man vielleicht auch, mal oft muss man ja auch organische Erkrankungen erstmal ausschließen, man kann ja schon mal vorkommen, dass eine organische Erkrankung, zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung oder so, Grund ist für eine psychische Erkrankung. Dann gibt es sowas, bei uns in Berlin zum Beispiel, gibt es einen Krisendienst, da kann man immer anrufen und sich da beraten lassen von denen, die sagen einem dann, wo man hin soll. Dann gibt es bei uns im Haus, so, da mache ich mal ein bisschen Werbung für. Und zwar heißt der, meine Station heißt der Fritz, Frühinterventions- und Therapiezentrum. Und dann gibt es FIT im Fritz, das ist die Früherkennungsinitiative. Und zwar ist das sowas, da kann man sich bei uns in Ambulanz einen Termin machen und dann kann, da sitzt ein Psychologe und dann kann man anonym sich hinwenden. Das geht aber nur für Menschen bis 30.
Okay.
Da kann man sich anonym einen Termin machen und dann kann man, egal was man hat,
also
mit welcher psychischen Erkrankung, die man vielleicht glaubt zu haben, kann man sich dann einen Termin ausmachen und dann kann man hin und dann wird man da beraten von dem Psychologen, anonym, muss keine Karte abgeben.
Ja.
Genau. Okay. Dann haben wir bei uns unsere Ambulanz heißt Soul Space.
Okay.
Das kann man auch mal googeln, da kann man auch einen Link dazu machen. Da ist auch für alle Menschen unter 30, die das Gefühl haben, sie brauchen eine Therapie oder wollen sich beraten lassen oder so, ja, entweder im Fit im Fritz oder im Soul Space anrufen, aber nochmal nur für Menschen unter 30. Und ansonsten, wenn es halt ganz schlimm ist, kann man natürlich in die Rettungsstelle der Krankenhäuser gehen. Da ist die meisten Krankenhäuser haben eine Psychiatrie oder würden einen dann quasi weiterleiten in ein Krankenhaus mit einer Psychiatrie, wenn es ganz schlimm ist. Und wenn man das Gefühl hat, Menschen sind eigen- oder fremdgefährdet, also die Patienten, die nachher auf der geschlossenen Station müssten, Polizei, Feuerwehr anrufen. Ja. Also es wäre zum Beispiel so jemand, wie auf der Straße jemand im Verkehr läuft oder so, ne? Dann wirklich Polizei und Feuerwehr.
Und wenn ihr Angehöriger seid, ihr könnt auch immer zu den Leuten gehen, die ganzen Beratungsstellen, die wir jetzt genannt haben, da könnt ihr auch als Angehöriger, könnt ihr euch da Informationen holen. Das heißt nicht, wenn die Bekannte oder Freunde irgendetwas haben oder ihr kennt irgendjemand, müssen die das nicht selber machen. Ihr könnt euch da immer Hilfe holen.
Ja, also wir haben jetzt bei uns in der Abteilung haben wir eine Angehörigengruppe für alle Abteilungen quasi eine, wo Angehörigen gehen können. Wir haben von uns im Fritz, haben wir extra eine nur für unsere Angehörigen von den Patienten, wo man hingehen kann. Also da gibt es auch ganz viel Angebote für Angehörige, Freunde, Familie. Genau.
Darf ich dir jetzt noch was Persönliches fragen? Hattest du auch schon mal eine Therapie?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich auch. Also ich bin ein großer Verfechter, mal aufzuräumen, mal zu besprechen, was in einem los ist. Und wenn ihr die Chance habt und ihr merkt, ihr seid an einem Punkt, wo ihr vielleicht manchmal nicht weiterkommt, kann ich es nur jedem empfehlen. Und ihr braucht euch dann nicht dafür schämen.
Nee.
Es ist drüber reden und manchmal mit einer Person, mit der man nicht befreundet ist, die eine fachliche Kompetenz hat, tut es echt gut.
Ja, ich hatte damals, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich eine akute Krise.
Ja.
Und da und das war ganz schlimm tatsächlich. Ja. Und da habe ich dann danach eine Therapie gemacht und eine Verhaltenstherapie. Gibt ja verschiedene. Ich bin ja großer Verfechter der Verhaltenstherapie, weil dann lernt man sich besser kennen und lernt sich und wie man in Zukunft mit gewissen Dingen vielleicht anders umgehen kann. Ja. Und das fand ich, und das würde ich jedem empfehlen. Ja. Ich würde sogar jedem, ich würde sagen, dass jeder auch vor allem, wenn man gesund ist, in Therapie macht, weil dann kann man noch mehr mitnehmen, wenn man krank ist.
Ja.
So. Also mir hat das unheimlich gut geholfen und ich habe da ganz viel mitgenommen und ich würde das wirklich jedem empfehlen.
Nee, ich finde es auch gut, dass du das erzählst und das teilst, dass es total normal ist. Ich hatte zum Beispiel Panikattacken und mir ging es auch total schlecht und ich habe dann auch mal Therapie gemacht und bei mir war es auch eine Verhaltenstherapie und ich habe sehr viel gelernt und man schämt sich immer und traut sich nicht darüber zu reden und zu sagen, hey, ich habe irgendetwas falsch gemacht, auch oftmals bei Angehörigen, wenn man drüber redet, die denken dann immer, oh, es ist mein Fehler, habe ich irgendwas falsch gemacht.
Oder aber Psycho.
Aber letztendlich überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, man kommt an einen Punkt im Leben, wo man einfach denkt, hey, ich komme nicht mehr weiter und dann geht man einen Schritt und macht dann eine Therapie. Von daher, wenn ihr an so einem Punkt seid, macht das einfach. Wir haben es gemacht, uns hat super geholfen und weitergebracht und ich kann es nur jedem empfehlen. Großer Verfechter der Therapie.
Ja.
Sehr, sehr gut. Dann, haben wir die Folge geschafft.
Ja.
Und bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden.
Du bist sehr zufrieden?
Ja.
Ich bin auch super gespannt, wenn ihr irgendwelche noch Ideen habt oder wenn ihr Fragen habt, gerade was Richtung psychische Erkrankungen geht oder um irgendwelche Hilfestellungen oder ihr seid gerade an einem Platz, ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Flo ist der Fachmann dafür, er kann euch weiterhelfen.
Ja.
Wir werden die Links, wo ihr Beratungen finden könnt, wir werden alle wieder in die Episode mit einfügen und da findet ihr dann weitere Informationen dazu. Ja, ich glaube, es ist eine runde Sache jetzt.
Ja, finde ich auch.
Eine runde Sache.
Ja.
Von daher.
Haben wir noch unseren Tipp?
Jung. Den haben wir ganz vergessen.
Jung.
Unschuldig.
Schwul.
Schwul.
Jung. Unschuldig. Schwul.
Mein Tipp ist heute, wenn ihr denkt, ihr habt eine psychische Erkrankung, holt euch Hilfe. Ich habe euch ja gesagt, wo ihr hingehen könnt, wie die Reihenfolge so sein kann. Ne? Euch kann sehr gut geholfen werden, auch wenn ihr zum Beispiel schwul, lesbisch, queer seid und ihr habt Suizidgedanken. Auch das, wendet euch an jemanden, meldet euch irgendwo. Euch kann man sehr, sehr gut helfen. Das ist mein Tipp.
Ja, mein Tipp wäre ein Tipp, den ich mir selber geben würde. Ich würde, glaube ich, früher schon mir eine Therapie suchen wollen und nicht diese Angst dafür haben und einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich hole mir mal Hilfe und ich möchte mit jemandem mal reden, weil oftmals denkt man, man schafft es ganz alleine und einfach schon früher diesen Schritt gemacht zu haben und mich einfach getraut zu haben, darüber zu reden und einfach zu sagen, hey, ich bin gerade an einem Punkt, ich würde mir gerne Hilfe holen. Ich wünschte, wenn ich mir einen Tipp geben könnte, wäre das einfach da früher nicht Angst davor zu haben, es einfach zu machen und es ist total in Ordnung, es ist total okay und man ist dann nicht total verrückt oder man ist total durchgeknallt. Ich glaube, jeder kennt solche Situationen und ja, einfach mal früher anfangen damit. Das wäre, glaube ich, mein Tipp.
Sehr schön, finde ich einen schönen Tipp, ja.
Gut, dann haben wir es geschafft für heute.
Ja, Mensch.
Mensch.
Die Reise durch die Psychiatrie.
Die Reise durch die Psychiatrie. Ich wollte sagen.
Einmal Psychiatrie zurück.
Ja, 10 kleine Psychos.
Ja, also wir sind ja sowieso
zwei Psychos. Ja. Ja. Da waren es nur noch zwei.
Ich habe ja manchmal, sag ich zu meinen Kollegen immer, weiß ich gar nicht, wo die Patienten sind, vor oder hinter der Kanzel.
Ja, ja. Hey, und wenn ihr noch da seid, dann freuen wir uns auch. Mal gucken, wie viel kleine Psychos von euch uns treu geblieben sind über diese Folge.
Na, sagst du, das war langweilig?
Nein, ich meinte, will ich vorher doch die Anspielung machen, 10 kleine Psychos. Ja, und da waren es nur noch 2.
Ach so.
Weil wir beide hier sitzen. Ja. Ja.
Patrick, du Spaßbremse.
Ja, ich hab, der Witz war mal wieder nicht rund. Der war eckig. Der war eckig, wie die 4 Ecken bei deinen Zwangspatienten,
Patrick, du darfst, anfangen kann. Nochmal, Patrick, du musst einfach immer denken, du willst nicht witzig sein, dann bist du witzig. Okay. Sobald du witzig sein willst, landen die nicht.
Weißt du, was überhaupt nicht witzig ist? Wie die Leute uns folgen können.
Nee, nämlich unter Stadtlandschwul bei Facebook.
Stadtlandschwul bei Instagram.
Mir privat unter FKFBRLN.
Und mir @parout. Ihr könnt uns immer gerne schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht und sagen tschüss. Genießt den 1. Mai.
Genau.
Sauft
euch ein.
Kleinen.
Was?
Was?
Tschüss.
Tschüss.
Stadtland. Der Podcast.
Stadtland.